Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Halid Yozgat, Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Kürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun, Said Nessa Hashemi, Fatih Saracoglu und Walter Lübcke. Das sind die Namen der Opfer rechtsextremen Terrors der letzten 15 Jahre allein in Hessen. Wir verknüpfen damit die Taten des NSU, den Anschlag in Hanau und den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019. Heute, nach 44 Verhandlungstagen, hat das Oberlandesgericht in Frankfurt sein Urteil im Lübcke-Prozess verkündet. Das Gericht hat den Hauptangeklagten Stefan E. zu lebenslanger Haft verurteilt und zudem die besondere Schwere der Tat festgestellt. Der Mitangeklagte Markus H. bleibt vorerst auf freien Fuß. Wegen illegalen Waffenbesitzes hat er zwar eine Bewährungsstrafe bekommen, vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord wurde er freigesprochen. Damit findet ein Megaprozess vorerst ein Ende. Die Frage, die aber bleibt, ist: Welche Strukturen haben diese Tat womöglich begünstigt? Einer, der die Region kennt und den Prozess seit Beginn für unser Programm beobachtet, ist Ludger Fittgau, unser Landeskorrespondent in Hessen, jetzt live zugeschaltet in Frankfurt. Herr Fittgau, neben Stefan E. war auch Markus H. wegen Beihilfe zur Tat angeklagt. Wie ist sein Freispruch zu werten?
In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, so hat es der Vorsitzende Richter Sagebiel heute begründet. Es gab eben zu wenig Beweise oder es gab keine Beweise. Deswegen wurde er wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke freigesprochen. Sie haben schon gesagt, wegen illegalem Waffenbesitz hat er eine Bewährungsstrafe bekommen, 18 Monate insgesamt. Er hat auch Meldeauflagen, also wenn er verreisen will, muss er sich melden bei der Polizei. Also man wirft ein Auge auf ihn. Aber das zeigt auch schon, der Mann hat Glück gehabt. Er hat auch deswegen Glück gehabt, weil der Hauptangeklagte Stefan E. sich mehrfach widersprochen hat, auch teilweise unglaubwürdig war, widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Das hat das Gericht heute nochmal klar festgestellt. Das hat dem zweiten Angeklagten geholfen.
Man weiß, Stefan E. und Markus H. waren vor der Tat im rechtsextremen Milieu unterwegs. Wie weit reicht die Vernetzung in die rechtsextreme Szene, vor allen Dingen von Markus H.? Was wissen Sie darüber?
Wir wissen darüber einiges, weil es ja auch schon Recherchen gegeben hat von Journalisten, auch von Politikern aus dem Hessischen Landtag. Und es gibt durchaus auch Hinweise, dass Markus H. schon viele Jahrzehnte, eigentlich kurz nach der Wende, in Kassel sich engagiert hat im rechtsextremen Milieu. Er hat dort im harten Kern der Rechtsextremen, auch gewaltbereiten Rechtsextremen, durchaus eine Menge Kontakte. Der Untersuchungsausschuss hier in Hessen, der jetzt nochmal rangehen will an diese Strukturen, spricht von über 60 Rechtsextremen in Nordhessen und den angrenzenden Bundesländern, die da eine Rolle spielen könnten. Also das zeigt schon, hier geht es um Leute, die schon lange auch mit ihrem völkisch-nationalistischen Gedankengut, so hat es heute auch das Gericht gesagt, aktiv sind in Kassel und Umgebung.
Sie sprechen es an, rechtsradikale Strukturen in Kassel und Umgebung. Die haben wohl die Tat vor 2 Jahren auch begünstigt. Es folgten Skandale um den NSU 2.0 in der hessischen Polizei und der rechtsterroristische Anschlag in Hanau. Wie groß ist Hessens Problem mit dem Rechtsextremismus?
Ja, es ist groß, das muss man sagen. Es sind 2000 Rechtsextremisten, werden vom Verfassungsschutz etwa aufgelistet. Viele auch gewaltbereit. Die Zahl der gewaltbereiten Taten oder der Gewalttaten, muss man sagen, ist gestiegen in den letzten Monaten. Eigentlich in den letzten 2 Jahren. Der letzte Verfassungsschutzbericht macht das deutlich. Und es gibt eben auch Verknüpfungen. Verknüpfungen in sehr gewaltbereite Szenen in den Nachbarländern, nach Thüringen oder nach Sachsen. In Chemnitz sind beide Angeklagten auch aufgetreten, Markus H. und Stefan Ernst, oder in Dortmund-Dorstfeld, auch eine sehr radikale Szene in Dortmund mit einem gewaltsamen Akt gegen eine DGB-Demonstration am 1. Mai. Also da hat man eine ganze Reihe auch von Verknüpfungen und da wird es noch eine Menge Aufklärungsbedarf geben.
Und wie soll die aussehen, diese Aufklärungsarbeit?
Ja, man hofft jetzt auf einen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der sich konstituiert hat. Und es gibt da eine recht große Aufklärungsbereitschaft. Zwar gibt es auch jetzt im Vorfeld Diskussionen zwischen den Parteien, aber im Grunde sind sich alle Opposition und Regierung hier in Hessen, schwarz-grün regiert, einig. Es muss da auf diese Aufklärung erfolgen. Das Gericht konnte es nicht tun. Der Richter hat heute nochmal klar gesagt, wir wollten auch nicht die rechtsradikalen Strukturen unabhängig vom Tatvorwurf ausleuchten. Das wäre uns zu viel gewesen. Das muss jetzt eben woanders passieren. Lehren. Das wird auch gefordert von vielen politischen Kräften, von jüdischen Gemeindevertretern, aus der Community der Migranten. Also das muss kommen und da ist sich die Politik in Hessen auch einig, dass das passieren muss.
Und dieser Aufarbeitungsprozess sieht dann auch ein bisschen anders aus seit dem Mord an Walter Lübcke als zum Beispiel nach dem Mord, den NSU-Mord an Halit Yozgat. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, dass da man wirklich gelernt hat hier, damals war es so, dass zum Beispiel CDU und Grüne, die Regierungsparteien, eigentlich diesen NSU-Ausschuss nicht wollten. Heute ist das anders. Man hat, natürlich ist es ein CDU-Politiker, den es jetzt getroffen hat. Das macht natürlich auch nochmal eine andere Situation oder andere Lage. Aber insgesamt ist die Aufklärungsbereitschaft im Hessischen Landtag sehr, sehr stark vorhanden.
Sagt Ludger Fittgau in Frankfurt, nach der Urteilsverkündung im Lübcke-Prozess hat Hessen noch viel Aufarbeitungsarbeit zum Thema Rechtsextremismus vor sich. Ich danke für die Information nach Frankfurt.